Servus und willkommen zurück hier beim Blocktrainer Bitcoin Podcast, hier heute Wochenrückblick mit mir, dem Phil. Und heute habe ich richtig, richtig starke Unterstützung mit dabei, und zwar der gute Fab. Fab,
hallo. Guten Tag, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch sehr. Fab kennt man vielleicht von Aprico, ne, wo es die tollen Bücher gibt. Bitcoin-Bücher.
Genau.
Coinfinity. So ist ja, es. Auch ganz stark dabei.
Von hier und von da, von 21.
21 OG auf jeden Fall.
Überall seine Finger im Spiel, der Typ.
Ja, ja, den sieht man überall, hört man überall.
Fuchs, ein Fetz doch! Und er so,
Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss.
Ja, richtig cool, dass du da bist.
Ja, freut mich auch sehr. Ich bin gespannt, was wir heute so alles bequatschen.
Habe ich irgendwas noch vergessen, was du machst, was man auch erwähnen sollte?
Nee, passt. Also wie gesagt, das Hauptding, glaube ich, für das man mich kennt, ist tatsächlich der Verlag und 21. Und seit, was ist es jetzt, anderthalb Jahren mittlerweile, bin ich noch bei Coinfinity, einem Bitcoin-Broker, und kümmere mich dort als Head of Education um Bildungsinhalte, damit wir auch den Rest im Dachraum noch dazu bringen, zu verstehen, warum wir so angefixte Bitcoiner sind.
Anderthalb Jahre auch schon wieder, krass.
Ja, die Zeit rennt, das ist verrückt, ne? Ich habe auch das Gefühl, irgendwie das letzte Halving ist erst irgendwie so 5 Monate her, aber es ist doch schon ein bisschen länger.
Ja. Und Aprico, wann war da der Start?
Ah, das war so 2018, 2019.
Ach krass.
War nachdem ich selbst auf Englisch den Bitcoin Standard gelesen hatte und dann dachte so, oh, what the fuck, ich möchte das irgendwie jedem, den ich kenne, irgendwie die Hand drücken und meiner Familie und meinen Freunden, von denen aber niemand so Wirtschaftsenglisch lesen konnte. Und dann haben wir irgendwie kurzerhand entschieden, let's try this, ja. Und jetzt ist es doch schon riesig geworden. Haben wir, glaube ich, jetzt irgendwie 19 Bücher oder so released mittlerweile insgesamt.
Mhm.
Irre.
Ja, cool.
Macht Spaß.
Sehr cool, sehr cool. Ja, wir haben ja jetzt heute nicht die Pre-Halving-Folge, sondern die Post-Halving oder After-Halving. Ich weiß nicht, wie man es passenderweise...
Post-Halving müsste es schon treffen, ja.
Ja, das war auf jeden Fall ganz witzig mal wieder irgendwie. Mitten in der Nacht gegen 2 Uhr oder 2.10 Uhr war es, glaube ich sogar, hieß es, der Block. Direkt rot glühend da reingescheppert. War auf jeden Fall mal ganz, ganz spannend zu sehen. Es gab ja auch diverse Streams. Klar, Roma hat natürlich auch einen Stream gemacht und überall wurde so ein bisschen drüber berichtet, trotz der Uhrzeit. Einige haben geschlafen, habe ich auch gehört. Aber man passiert munkelt. Ja mal.
Ne? Naja, war echt krass, ja. Ne? Also man hat es ja schon antizipiert, aber da ging es ja gebührentechnisch echt komplett rund ums Halving herum.
Ja, definitiv. Das war schon krass zu sehen. Also ich hatte kurzzeitig ein bisschen Angst, dass es auf dem Niveau jetzt erstmal so bleibt für lange Zeit.
Ja.
Ja, ich habe auch noch was in der Pipeline im Mempool, aber ja,
es hat Zeit. Ob das jemals noch durchgeht, ja, wer weiß.
Ich bin optimistisch, spätestens seitdem ich mit dem Paddel in El Salvador essen war und er da eine On-Chain-Bezahlung gemacht hat mit 6 Sats per V-Byte. Da lagen wir, glaube ich, gerade bei 30 zu der Zeit. Und die ist jetzt vor ein paar Wochen oder sowas, ging die jetzt auch mal durch. Ja. Rechnung bezahlt.
Das ist auch hart, ja. Krass.
Ja.
Aber es ist verrückt, ne? Also wir können ja mal so ein bisschen den Halving-Block selbst besprechen. Du hattest es gerade vorher schon kurz gesagt gehabt. Absolut irre, ne? Gesamtgebühr, Subvention plus Gebühren 40,751 Bitcoin, 2,6 Millionen Dollar in Fees only, ja, obwohl ja die Subvention an sich in diesem Block nur 6,25/3,125 Bitcoin war. Also total irre.
Ja, Wahnsinn. Der Block alleine hat dem via BTC-Pool über 40 Bitcoin gebracht.
Da haben die einfach, keine Ahnung, Jahresumsätze geschoben in diesem Block. Ja.
Da wurde die mordsmäßig große Champagnerflasche geköpft. Ja, da wollten natürlich alle drin sein in dem Block mit ihrem, ich weiß gar nicht, was da alles drin ist, habe ich mir da gar nicht angeguckt. Inscriptions und anderen Geschichten auch.
Ja, ja, das ist halt schon interessant, ne? Also da gab es ja, wie soll ich sagen, einen riesen Andrang, nicht nur von Bitcoinern, die gesagt haben, ich möchte da eine historische Transaktion drin haben in diesem Halving-Block, sondern eben auch diese ganzen Ordinals und Runes, NFT-Leute oder sagen wir mal irgendwie Alternative-Token-Leute. Und deswegen ist das komplett eskaliert und ich hoffe, ich verbreite jetzt keine Fake News, aber ich meine eben gelesen zu haben, dass irgendjemand irgendwie eine Handvoll Sats in diesen Block reinkriegen wollte und dafür eine $500,000 an Gebühren gezahlt hat. Also müsst ihr nochmal researchen, ja, wenn ihr das hier hört, weiß nicht, ob ich die Zahlen komplett korrekt habe. Aber da zeigt sich halt dieser komplette Irrsinn da dran, oder? Und das halt nur, das hat jetzt diese Person wahrscheinlich nur gemacht, um dann oder um darauf zu spekulieren, dass ein paar Blöcke später irgendein anderer Dummer diesen Inscribed Rare Set oder was auch immer dann wieder direkt abkaufen möchte zu wahrscheinlich noch mehr Geld. Irre, ja. Und wenn wir uns jetzt angucken, wenn man mal in mempool.space reinguckt, ne, dann hat sich das halt auch schon einfach irgendwie größtenteils wieder erholt. Wir sind im Median wieder bei irgendwie 131 Sat pro V-Byte versus.
Oh, da fällt mir gerade ein, wo wir gerade ja. Im Mempool sind, haben wir eigentlich die Blockzeit schon gemacht.
Oh. Da.
Oh, shit.
Wir haben die 840341. Kannst du das bestätigen?
Ja, habe ich auch. Ja. Ach, siehst du, das haben wir noch fast vergessen.
So ist es. Aber eben, auf jeden Fall, wir haben uns wieder relativ erholt. Ne? Also
ja.
Wir sind jetzt 152, so sagt es mir hier gerade, Sat pro V-Byte. Median 14, irgendwas Dollar. Und wenn man das vergleicht mit was so beim Halving-Block und in den Blöcken danach abging, komplett verrückt. Also als einfach mittlere zweistellige Bitcoin-Beträge nur an Gebühren reingegangen sind. Mhm. In mehreren Blocks hintereinander. Da haben die Miner, glaube ich, auch, jeder Miner, der irgendeinen Block gefunden hat, die haben, glaube ich, echt Partys gefeiert.
Ja, das sind die Blöcke unseres Lebens, haben sie sich gedacht.
Ohne Witz.
Ja, da lagen die niedrige, mittlere, hohe Priorität immer so um die 1000, 2000 rum am Anfang. Das war schon krass.
Echt verrückt.
Da haben sich wahrscheinlich auch einige erstmal ein paar Gedanken gemacht, wie jetzt der Sparplan eigentlich weiterläuft. Ja, das ist krass, wenn man es dann wirklich so sieht. Ja. Ich meine, jeder wusste natürlich vorher, also das heißt jeder, aber viele wussten vorher, dass die Gebühren hochschießen danach. Aber wenn man es dann wirklich mal live im Mempool dann sieht, ja, dann denkt man sich schon so, okay.
Ja, ja, und ich meine, wir haben ja jetzt das in Anführungsstrichen Glück, wir sehen, das erholt sich schon wieder langsam, aber langfristig werden wir uns darauf einstellen müssen. Ne? Also zumindest, wenn Bitcoin den Weg geht, den man gerne sehen würde, dass es geht, im Sinne von mehr Adoption, mehr Bekanntheit, mehr Leute möchten das nutzen, dann wird halt Blockspace ist und bleibt knapp höchstwahrscheinlich, ja, wenn es da nicht massive Änderungen nochmal gibt. Und da wird man schon aufpassen müssen. Vor allem, wie du sagst, der kleine, irgendwie, weiß ich nicht, tägliche Sparplan mit 21 Euro oder so.
Hm.
Das wird schon schwierig. Und da muss man schon sagen, ich meine, your keys, your coins in allen Ehren. Ja? Aber da muss man sich schon Lösungen suchen, die irgendwie Sinn ergeben. Da gibt es natürlich Services, die dann irgendwie die Bitcoin für dich halten, Custodial.
Hm.
Aber, und ich glaube, also neben uns bei Coinfinity, auch alle anderen arbeiten halt auch dran, irgendwie eine Lightning-Lösung zu finden, ne? Wir haben da jetzt auch schon seit einer Weile eine Beta laufen, die funktioniert auch recht gut. Und wir hoffen für unsere Kunden auch, dass wir die in den nächsten Wochen irgendwie live bringen für alle, weil dann ist es wieder recht easy, oder? Wir Lightning einen Sparplan bis zu einer Grenze, wo du dir sagst, ja gut, okay, wenn das jetzt so und so viel Euro sind, dann schiebe ich das halt einmal on-chain für, weiß ich nicht, 25 Euro, 30 Euro. Dann ist das
wieder okay. Bin ich auch mal sehr gespannt. Bin
ja,
ich
ja,
sehr gespannt drauf.
Da muss man schon irgendwie, da wird man sich umgucken müssen, glaube ich, die nächsten Jahre. Jetzt, das wird ja erst jetzt, das passiert ja nicht mit dem Halving-Block, oder? Es wird jetzt irgendwie erstmal so Wochen und Monate dauern, bis sich das ökonomisch überhaupt im ganzen Netzwerk widerspiegelt, bis diese ganze Runes-Sache wieder nachlässt. Bin ich schon gespannt, was uns da erwartet als so durchschnittliche Median Fee. Markus hat ja, glaube ich, auch, da war ja auch letztens bei dir, hat ja auch, glaube ich, mit irgendjemandem eine Wette laufen, nach welchem Tag sich der Mempool nie wieder cleart oder so.
Ich glaube, er hat alle verloren, er hat mehrere Wetten gehabt. Ich habe letztens noch mal eine Auflistung gesehen. Ja, ich glaube, da gab es auch sogar schon ein Lied zu, das habe ich auch irgendwo gesehen.
Momentan einige sprechen hier schon von akuter Wettsucht, ja, bei Markus Wahl.
Ja, aber momentan gibt es ja jedes Ereignis, was passiert, wird ja ein KI-Lied-Song generiert. Ja,
ja, das stimmt.
Der neue Trend. Und ich habe auch, meine ich, die Liste als Lied gesehen. Das war auch
ganz interessant. Oder? Echt?
Ja, ja.
Also extrem feiere ich gerade tatsächlich diese eBay-Kleinanzeigen-Lieder. Die sind wirklich extrem witzig. Hast du auch schon eins gesehen?
Ja, das Stuhllied, meinst du?
Ja, das zum Beispiel, ja.
Das hatten wir auch vor zwei, drei Folgen, ja. Das hat der Jan Wüstenfelder gepostet.
Das ist auch so witzig.
Der war ja auch hier. Das ist mega, das Lied, das ist so ein Ohrwurm.
Ja.
Also ich habe das schon so oft jetzt gehört seitdem. Das ist der Hammer.
Ah, sehr gut.
Ja, ich wollte ganz kurz noch ein paar Zahlen zum Halving dazuhauen, für alle die jetzt noch nicht so genau wissen, was da jetzt eigentlich passiert ist. Also die Belohnung für die neu gefundenen Blöcke wurde quasi halbiert. Ja, es wurde nicht der Preis halbiert, wie das manchmal hier und da irgendwo geschrieben wurde von Fachmagazinen. Ich weiß nicht, wer waren das eigentlich? NZZ? Ja gut, die hatten sich verprintet auf jeden Fall, aber ja, es gab da hier und da öfter mal irgendwie Falschinformationen bezüglich.
Ja, es gab ganz viele schlechte Takes, ne? Also es gab, ja, der Preis halbiert sich, Bitcoins halbieren sich, dann gab es irgendwie deine Bitcoins verdoppeln sich und was weiß ich nicht alles. Also die ja, abstrusesten Infos.
Genau, wenn man was über Bitcoin wissen möchte, fragt einfach Bitcoiner. Also vorher gab es 6,25 Bitcoin Belohnung sozusagen für den gefundenen Block und seit der Halbierung 3,125. Und wir sind jetzt in der fünften Epoche, ne? Das war jetzt das vierte Halving. Es gibt 32.
Ja.
Und das letzte ist 2036 dann. Da wird der letzte, ja, da gibt es quasi ein Satoshi Belohnung. Auch krass irgendwie in der Vorstellung so, ne? Ein Satoshi Belohnung für einen neuen Block.
Was, 2036 ist das letzte Halving? Nein, never. Das ist viel zu früh.
Zu früh?
2136.
Ja, achso, habe ich 36 gesagt?
Ja, ja, ja.
2136 natürlich, ja, ja. Da habe ich die 100 verschluckt. Ja, richtig, 2136.
Ja. Aber ich finde, man muss trotzdem sagen, also auch wenn es natürlich noch zahlreiche Halvings gibt, dass wir jetzt schon so an einem Wendepunkt sind, sage ich mal, für auch den Bitcoin-Supply. Oder jetzt haben wir mit dem Halving nicht nur eine ungefähr halb so hohe Inflationsrate als die durchschnittliche von Gold. Ne? Wir sind jetzt, glaube ich, bei 0,84 oder 0,85% ja, pro Jahr.
0,85, genau.
Das heißt, zumindest was dieses Stock-to-Flow-Ratio angeht, sind wir irgendwie doppelt so knapp wie der hinzukommende Gold-Supply. Das ist sicher ein Riesenpunkt. Und dass wir jetzt halt auch schon am Punkt sind, wo einfach ein Großteil der Bitcoin dann auch gemeint sind. Oder bei was sind wir jetzt? 90 und ein paar verquetschte Prozent irgendwie sowas?
Ja, 19,6 meine ich, Millionen.
Oder? Ja, ja, ja. Okay.
Ja.
Ja, und das ist schon interessant. Also ich glaube eben, dass diese, um die Zahl, die du genannt hast, diese 2136 rum, das wird gar nicht mehr matchentscheidend sein, oder? Was da zwischen, ich sag mal, 2080 und 2140 passiert. Mhm. Sondern das sind eigentlich sind jetzt die Crunch-Time-Jahre, würde ich behaupten, für Bitcoin, oder? Wo es wirklich, man, ja, sagt das immer so plakativ, aber es ist ja so am Ende des Tages das härteste Asset der Welt wird. Also ich glaube, spätestens seit es eine ETF gibt, kann man auch getrost Asset sagen, ja, wenn der, ja, Rest der Welt das auch als Asset betitelt. Da haben wir, glaube ich, echt paar spannende Jährchen vor uns.
Ja, ja, richtig. Jetzt gibt es auch nur noch 450 Bitcoin pro Tag.
Ja.
Ja.
Das ist verrückt, also what a time to be alive, ne? Dass das gerade jetzt passiert, irre.
Ja, genau. Das führt uns auch gleich zu dem Thema generell Gebühren, hatten wir jetzt ja schon ein bisschen angerissen. Wie gesagt, die Runes wurden ja jetzt aktiviert mit dem Halving auch. Also das ist quasi eine, ja, nicht eine Weiterentwicklung, aber ja, hat, ähnlich wie die Ordinals, die ist jetzt seit wann gibt es die denn? Seit einem Jahr oder was?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, sogar schon ein bisschen länger, aber ja, du hast recht. Ja. Das ist so ein bisschen.
Ich da das extrem
Nachfolgetechnologie vielleicht. Ja?
Ja, ja, die sind ein bisschen sparender, was den Speicherplatz angeht. Also, ich glaube, man brauchte vorher 2 On-Chain-Transaktionen, um irgendwie so ein Ordinal da, so ein Inscription irgendwie zu machen oder so. Ich bin da auch nicht ganz im Thema, aber auf jeden Fall ist jetzt die Runestones, das ist jetzt der neue heiße Scheiß da in dem Segment und ja, die werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Gebühren nicht so weit runterfallen, dass Markus seine Wette gewinnt. Denke ich mal. Aber wobei, es sieht ja momentan wieder einigermaßen entspannt aus. Also wir haben auf jeden Fall schon mal das Glück, dass wir jetzt nicht permanent in jedem Block mehrere tausend Satz per V-Byte haben. Das wäre, da müsste man ganz schnell auf jeden Fall umdenken bei verschiedenen Sachen.
Ja, Stichwort, das ist auf jeden Fall so.
Sparplan.
Ich will gar nicht sagen, ich hoffe, aber ich glaube halt auch, dass dieser Hype wieder abflachen wird. So wie NFTs auf anderen Chains und so wie das halt jetzt die letzten Jahre auch immer gelaufen ist, so wie es mit ICOs damals 2017, 2018 war, oder? Es ist halt immer die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass irgendjemand, der jetzt irgendwelche Rare Sets inscribed hat, ja, sorry, dass ich englische Worte aneinander reihe, aber ich glaube nicht, dass es viele davon gibt, die nochmal, und das ist ja ihr einziger Anreiz, so wie ich es verstehe, die nochmal zu einem Gewinn dann ihre besonderen Sets oder ihre eingeschriebenen NFTs weiterverkaufen. Glaube ich nicht, dass das häufig noch zu Profit passieren wird.
Ja, irgendwo scheint es da Galerien zu geben, wo Leute mit großen Hüten und Sektgläsern in der Hand und verlängerten Zigaretten vor Rare-Sats, die an der Wand hängen, stehen und sagen, ach, den habe ich mir gestern gekauft.
Mit so Monokeln an, oder?
Genau. Ja, Keine Ahnung. Aber was ich eben sagen wollte, ist, es kann natürlich auch sein, dass jetzt wirklich der Abstand einfach viel kürzer wird, dass einfach so Dinger wie Ordinals, wie die Runes und sowas, dass die generell jetzt angeboten werden. Also ich meine, wenn jetzt alle 1-2 Jahre ein neues Ding kommt oder vielleicht noch schneller, dann, ja gut, dann flacht das halt ab, ja. Aber wenn dann schon wieder das nächste in den Startlöchern steht, dann hast du trotzdem permanent Alarm auf der Timechain.
Ja, wobei ich tatsächlich den Alarm schlimmer einschätzen würde, wenn jetzt eines dieser Dinger wirklich Traction bekommt, ne? Also wenn jetzt zum Beispiel Runes wirklich der Markt sagt, das ist es, geiles Ding, ja, da drauf tokenisen wir die ganze Welt. Dann wird das natürlich eine, in Anführungsstrichen, dauerhafte Belastung. Wenn aber da ein Hype den nächsten ablöst, dann finde ich das sogar halb so wild, weißt du? Weil dann nach dem 10. Mal wird auch dem letzten Menschen klar, so, ja gut, okay, jetzt habe ich irgendwie den Rare Set auf dieser Chain und hier und dort habe ich ihn und auf diesem Protokoll habe ich ihn auch. Wo ist er jetzt am wertvollsten? Ja, irgendwann wird es dann ja doch ein bisschen diffus.
Ja. Aber also ich glaube, das wird langfristig auf jeden Fall gute Sachen nach sich ziehen, weil wie gesagt, also ohne diese ganze hohe Gebührensituation würde es auch jetzt keine Überlegung geben, auf Lightning umzuswitchen bei Dienstleistern wie zum Beispiel Coinfinity oder was wir vorhin noch hatten, Pocket Relay und so weiter. Ja, also da ist dann die Not, sag ich jetzt mal, da, dass irgendwie weitergedacht werden muss, ne? Dass man nicht sein ganzes Leben lang On-Chain stacken kann in Kleinstbeträgen. Das wird ein bisschen beschleunigt dann halt, ne?
Absolut, ja. Und da muss ich sagen, ich hoffe, es gibt einfach so viele Lösungen auf unterschiedlichste Arten und Weisen wie möglich, ne? Damit irgendwie der Markt rausarbeiten kann, für was der Demand da ist. Oder von Lightning, was ja immer noch relativ erlaubnisfrei ist und mit irgendwie eigener Node zu betreiben, über Liquid, wo ja im Prinzip eine Föderation von Firmen dahinter steht, aber eben so vielen und so verteilten Firmen, dass es auch noch sehr schwer ist, dass da der irgendeiner proaktiv irgendwas verbietet, ne? Aber es ist natürlich nicht irgendwie perfekt permissionless. Und ich glaube, da muss es einfach viele Lösungen geben und dann wird der Markt hervorbringen, was da für den 0815-Pleb sinnvoll ist, um seine Bitcoin zu stacken und was vielleicht für, weiß ich nicht, MicroStrategy sinnvoll ist, um Bitcoin zu stacken, ne? So einfach im Vergleich. Wobei bei MicroStrategy wird On-Chain noch sehr lange sehr leistbar sein.
Ja. Die werden die einzigen sein, die irgendwann immer noch On-Chain-Transaktionen machen.
Ja, gut möglich.
Ja, genau. Da werden wir mal sehen, wie sich das die nächsten Wochen oder Monate noch entwickelt. Ja. Was macht die Hashrate eigentlich? Habe ich dann lange nicht mehr reingeguckt.
Oh, ich auch nicht. Oh, jetzt habe ich mich sogar vergessen. Das ist ja sicher jetzt auch ein Parameter, der die nächsten Tage und Wochen interessant wird, oder? Wenn dieser Gebührenhype mal rum ist, ist schon runter?
Ist schon ein bisschen, also das heißt runter, ja, aber ist auf jeden Fall. Ja, ja. Ist ein bisschen abgesackt. Das, ja.
Aber das ist ja auch was in der Regel ein bisschen zu erwarten ist, oder? Dass irgendwie Miner, für die sich es halt dann wirklich nicht mehr lohnt, die müssen halt dann abschalten.
Genau. Alte Geräte und so weiter, alles, ja. Gut, gut. Ja, aber solange die Gebühren hoch sind, profitieren die Miner auch davon. Stell mal vor, der Mempool würde jetzt wirklich leer sein, dann hätten die auch eine ganz andere Umsatzsituation jetzt auch.
Ja. Das ist so, ja. Auch wenn sie jetzt eh erstmal ein paar Monate gut gemacht haben mit der letzten Woche.
Ja. Ist fast schon ein Saisongeschäft. Preis, Preis. Apropos Preis. Beste Überleitung der Woche. Da gab es ja, es gibt immer mal wieder so Preisprognosen von bekannten Persönlichkeiten über Social Media Plattformen, ja, X zum Beispiel, die da verkündet werden. Und da gab es auch jetzt einen Artikel zu, wo das mal so ein bisschen aufgelistet, ein bisschen zusammengefasst wurde. Was ich aber auch vorweg interessant fand, ist, es gab ja eine Umfrage von der Deutschen Bank auch, haben die gemacht. Mhm. Die haben 3600 Leute gefragt Anfang des Jahres. Da waren US-Amerikaner, Briten und Eurozonenbewohner befragt. Und die wurden gefragt, wo der Kurs am Ende des Jahres steht. Und da haben tatsächlich jeder Dritte hat gesagt, dass der Kurs Ende des Jahres unter 20.000 fällt. Ja. Und 10% nur ungefähr haben gesagt, ja, über 75.000.
Ja, aber das ist halt auch, man weiß natürlich nicht, unter welchen Umständen diese Umfrage durchgeführt wurde. Ich würde jetzt behaupten, 90% der Leute auf der Straße, wenn man die das fragt, ohne ihnen zu sagen, was der aktuelle Preis ist, dann denken die sowieso, das ist irgendwo bei 20.000, weil sie das gar nicht mitbekommen haben. Ne? Also sagen sie halt, ja, ja, irgendwo unter 20.000.
Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau, ob die natürlich jetzt den Kurs wussten. Es steht nur dabei, dass es bei dem Kurs von 75.000 US-Dollar war. Ach nee, Quatsch, das war ja die Prognose hier, jetzt habe ich verlesen. Ja.
Aber auf der anderen Seite, es spiegelt ja auch das aktuelle Sentiment wider, oder? Wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, der denkt halt, das geht wieder runter.
Ja, das einfach,
sonst wären ja alle investiert auf die eine genau. oder andere Art und Weise.
Da kann man so ein bisschen die Angst rauslesen, genau.
Ja, ja, the German Angst.
Ja, das ist ein Markenprodukt aus Deutschland.
Ja, ist wirklich German so, Angst. Ja. Das kann man doch wirklich behaupten.
Ja, und dann gab es halt von ein paar bekannteren, also in dem Space bekannteren Persönlichkeiten, ne, also Leute außerhalb der Bitcoin-Bubble, denen sagen die Leute alle überhaupt nichts hier. Aber Tommy Lee zum Beispiel, Mitbegründer und Leiter der Forschungsabteilung Foundrate Global Advisors, kenne ich gar nicht.
Ja, doch, Fundstrat, das ist irgendwie auch so ein, mir fällt das Wort gerade nicht ein, so ein Think Tank, glaube ich, auch ein bisschen. Mhm.
Ja, auf jeden Fall ein bekannter Analyst hat das in diesem Jahr noch, sieht der Bitcoin bei einem Dollarpreis von 150.000 und hat es später sogar noch irgendwie nach oben korrigiert auf eventuell 180.000.
Ist sich da auch sehr sicher. Wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, eine Weile auch her, dass er das gesagt hat, ne? Das ist dann doch schon interessant. Mhm. Also, weil, ich kann mich noch erinnern, als das die Runde gemacht hat, da war das halt so ein typische News aus Absurdistan, oder? Haben alle so gesagt, ja klar, logisch, ja. Und jetzt ist es halt schon so, dass das durchaus in greifbarer Nähe ist für den Start von einem richtigen Bullmarkt. Ne? Ich meine, da sind wir bei einem 2, irgendwas X noch. Ne? Mhm. Mehr ist es dann auch nicht mehr. Viel krasser, was das angeht, schon länger, ist ja aber der gute alte Tim Draper. Aber den kennt man, wie du sagst, auch eigentlich nur als Bitcoiner, ne? Weil er halt selbst auch schon lange Bitcoiner ist.
Oder in Milliardärskreisen natürlich.
Ja, natürlich. Ja. Also dann Markus kennt ihn vielleicht, ja, wer weiß.
Markus, andere Monokelträger.
Ja. Genau, der hat auf jeden Fall auch, wann war das, 22 schon gesagt gehabt, er sieht das bei 250.000, er sieht das im Jahr 2022 bei 250.000 US-Dollar, oder?
Ja, genau, das hat er 18 genau. gesagt, ja.
18 gesagt, genau. Da war er also ein bisschen früh dran, aber wie gesagt, auch das ist jetzt meiner Meinung nach, nicht, dass ich irgendwie garantieren kann, dass das passiert, ja, das kann keiner, aber es ist doch schon in greifbarerer Nähe, als es vielleicht ja. vor 3, 4, 5 Jahren war. Das ist auf jeden Fall so.
Aber er hat ja echt einen Glücksgriff gehabt mit seiner ersten Prognose damals. Das war 2013 schon, das fand ich auch krass. Da war der Bitcoin-Kurs bei 180 US-Dollar. Und er wurde von Fox Business gefragt und da hat er geantwortet, dass er in 3 Jahren den Bitcoin-Preis bei 10.000 US-Dollar sieht. Und 2016, Ende 2016 war das, war ja, irgendwann wurde der geknackt.
Krass, ja. Ja, ja, da sieht man halt, also ich meine, da gibt es natürlich das Unterschiedlichste, ne? Das meiste ist natürlich Humbug, ja, oder ist einfach irgendeine Pi-mal-Daumen-Schätzung. Aber da geht es, glaube ich, einfach darum, dass es halt auch Leute gibt, die das Potenzial schon auch früh gesehen haben und dann einfach für sich hochrechnen, was bedeutet das, wenn das so und so viel mehr Leute interessiert, oder? Und dann ist es jetzt auch gar nicht so ein krasses Hexenwerk. Es kann halt immer anders kommen, als man das denkt, vor allem in der Geschwindigkeit von einer Adoptionsrate, ne?
Aber hat er auch selber irgendwann mal zugegeben, dass es ein Glücksgriff war, ne?
Ja.
Anthony Scaramucci, auch bekannt als der, was war der? Genau, Kommunikationsdirektor im Weißen Haus unter Trump 2017. Ich glaube für 7 Tage oder so. Weil er sich leicht kritisch gegenüber Donald Trump geäußert hat. Hat er irgendwie ein bisschen abgeledert und dann, ich glaube, die liefen die Kameras mit oder irgendwie sowas war da. Und da hat er den rausgeschmissen. Das war auch die Zeit, keine Ahnung, da sind ja wirklich alle 2 Tage wurde da irgendwie ausgewechselt. Ne? Der hat ja Personal da durchgejagt, das war ein richtiges Karussell. Ja, und er gehört auf jeden Fall auch dazu. Ist eigentlich mehr so als Hedgefondsmanager bekannt. Und er hat auch selber behauptet, dass er angeblich Larry Fink bearbeitet hat in Bezug auf Bitcoin, dass der irgendwann sich dazu bewegt hat, die Sache mit dem Spot-ETF anzugehen. Und war wohl mit seiner Firma, wie hieß die? Skybridge Capital, der erste Kapitalgeber für den Spot-ETF.
Ja. Ah, das ist krass.
Ja. Soll wohl auch ein sehr, sehr überzeugter Bitcoin, ja, bullischer Bitcoiner zu sein.
Ja, es ist halt so, oder? Egal in welcher Position du bist und wo du bist, wenn du mal das Gefühl hast, es verstanden zu haben, dann ist das halt, wie du agierst, oder? Dann versuchst du das halt irgendwie allen verständlich zu machen.
Ja. Ja, und der hatte auf jeden Fall 170.000 Dollar auch gesehen. Bis zum Ende des Zyklus allerdings. Mhm. Ja, ist jetzt auch nicht so weit entfernt, die Zahl, ne? Also.
Ich wollte gerade sagen, da gibt's ja ganz andere Hausnummern noch, die da rumgeschrien werden. Aber das ist natürlich manchmal auch so ein bisschen, ich meine, wer das sagt und wer irgendwie eine verrückt hohe Zahl sagt und irgendwie schon bekannt ist, der weiß halt auch, er ist am nächsten Tag in jeder Zeitung und in jeder Schlagzeile, oder? Mhm. Von dem her, da sollte man wahrscheinlich gar nicht so viel drauf geben. Es gibt, glaube ich, recht sinnvolle Modelle, die einfach zeigen, wenn so und so viel, Jesse Myers zum Beispiel, wenn so und so viel Geld aus so und so vielen Asset-Klassen einfach abfließt, ja, in Bitcoin, mhm, einfach nur, weil es sich als vielleicht smarterer Wertspeicher erweist, aus Immobilien zum Beispiel und so, dann bedeutet es Preis XY. Und sowas halte ich, glaube ich, für, mhm, sinnvoller, für realistischer und vor allem dann auch ohne die Durchgabe von irgendeinem fiktiven Timing, oder? Weil wer weiß das schon, wie schnell das geht. Das kann immer morgen irgendwie irgendein Weltevent oder politisches Event geben, was das Ganze Krieg entweder zehnmal beschleunigt oder zehnmal verlangsamt. Ja, das weiß man vorher einfach nicht.
Ja, ja, umso krasser fand ich auch dann in dem Zusammenhang halt die Prognose von Adam Beck. Ja, also Adam Beck ist ja wirklich eine sehr bekannte Person im Space. Also einige halten ihn auch für Satoshi. Aber auf jeden Fall ist er da ein Mann der ersten Stunde, was Bitcoin angeht. Er meinte ja, dass in 2024, 2025 Bitcoin noch Gold droppen wird. Ne? Also das ist natürlich schon eine sehr, sehr bullische Prognose. Also gerade jetzt auch aktuell, zu dem Zeitpunkt wäre das dann ungefähr $700,000 pro Bitcoin gewesen. Jetzt, da Gold ja auch gestiegen ist, ne, seit einiger Zeit jetzt. Ich glaube, Gold liegt bei, weiß nicht, 2400 oder so, 400, 500 Dollar.
Ja, ich glaube sowas, ja.
Die Unze. Ja, müssten es jetzt schon 760.000 oder sowas sein.
Ja, also das ist natürlich halt hyperbullisch, so wie man es von, ja, Adam Beck halt kennt, ne? Das Ding ist einfach, dass, glaube ich, er und auch Samson Mao macht das ja auch oft mit wirklich absurden Preisen.
Die betteln sich.
Und sie haben insofern vielleicht sogar recht, als dass es irgendwann halt diesen Point of No Return gibt. Weißt du, was ich meine? Wo so, mhm, ich sag mal, genug Menschen auf der Welt erkannt haben, dass das potenziell der sinnvollere Wertspeicher sein könnte. Und dann wird es halt irgendwann mal irgendwie so Raketen, gegebenenfalls irgendwann mal so raketenartig nach oben gehen. Ja. Aber wenn man halt nicht weiß, wann das passiert, so, was ist die, mhm, Aussagekraft davon? Ne? Woher will man jetzt wissen, dass das 24, 25 passiert?
Naja, irgendwann wird dieser eine Tropfen wird es dann zum Überlaufen bringen und dann kommt ein richtiger Schwung einfach rein. Ja,
ja, das denke ich auch. Mhm. Also weißt du, wenn so, keine Ahnung, sagen wir mal, wenn jetzt Bitcoin nicht stirbt, wovon wir alle ausgehen, in 10 Jahren ist absolut klar, dass das Bestandteil jedes Portfolios ist, oder? Und dann muss man sich natürlich schon fragen, welchen Stellenwert hat das dann? Das kann durchaus der von Gold sein oder ein höherer.
Ja, an dem Tag, wenn Taylor Swift bei Instagram Bitcoin kauft. Oder andere Person. Ach, scheiße, dass wir kein Video haben.
Ja, da könnte ich mich jetzt totlachen über dein T-Shirt-Motiv. Aber das lassen wir jetzt mal im Verborgenen.
Sieht man das ja, ne?
Ja, klaro.
Ja, muss ich gleich mal wegschneiden dann irgendwie, sonst versteht man das, glaube ich, nicht.
Ach, alles gut.
It's Britney, bitch.
Ja, wo war ja, genau. Und dann gibt's natürlich auch Leute, die dann wirklich absurde Prognosen raushauen. Ne? Casey Wood dürfte auch ein Begriff sein. ARK Invest. Und ja gut, ich meine, sie hat bis 2030 ihre Prognose da gemacht. Da gab es eine mit 3,8 Millionen pro Bitcoin. Mhm. Kommt natürlich auch noch ein Halving dazwischen, ja.
Ja, und man darf halt auch nicht vergessen, also erstens ist es mittlerweile auch schon im Eigeninteresse, ne, da die selbst einen ETF haben, also da FOMO zu erzeugen, ist schon auch Eigeninteresse.
Ja.
Zweitens, man weiß nie, welches Szenario diese Leute einpreisen. Ne? Wenn die zum Beispiel nochmal erneut sinkende Zinsen zusammen mit Quantitative Easing des Todes einpreisen, ja, dann ist das durchaus möglich. Die Frage ist, was kaufen die 3,8 Millionen US-Dollar da noch, oder? Sprich, ja. Wenn du auf von mehreren Seiten Parameter einpreist, dann kann das durchaus sein, ja. Ich würde es uns nicht wünschen, dass 2030 dann 3,8 Millionen Dollar irgendwie kaum mehr Kaufkraft haben. Ja, aber doch, es ist durchaus irgendwie möglich, wenn man gerade irgendwie sich auch andere Länder anguckt, ne, wie rapide es irgendwann geht. Siehe Türkei und so, oder? Wenn man sich mal wirklich in die Falle reinbeordert hat, dann geht es schon ganz schön schnell mit der Geldentwertung.
Ja, in einem Hyperinflationsszenario ist das eine absolut realistische Zahl, ja. Ah, ja. Ja, gut. Gehen wir von den Preisprognosen weg, oder? Oder haben wir da noch jemanden? Ja.
Ja, ich würde jetzt sagen, niemand super relevant ist. Wenig, was ich vielleicht noch erwähnen würde, weil ich es gerade hier sehe und lustig finde, ist hier Robert Kiyosaki, der irgendwie auch $300,000 in diesem Jahr gesagt hat. An der Stelle sei gesagt, dass er einfach vor kurzem sich nicht mit Ruhm bekleckert hat in einem Tweet, als er irgendwie den Leuten vom Halving erzählen wollte und es das Having genannt hat, ja, also das Haben. Und dann irgendwie erklärt hat, wenn man soll sich irgendwie bis zu einem Zehntel von einem Bitcoin besorgen, also 0,1 Bitcoin, dann kann es gut sein, dass nach dem Halving das zu einem Bitcoin wird. Und da hat sich halt irgendwie geoutet als überhaupt gar nichts verstehender Nixwisser, ja, leider.
Eine sehr schöne Rechnung. Aber ich vermute, er hat von einem ganz anderen Event gesprochen, das Halving-Event.
Ja, wer weiß, ja, vielleicht ist das
da treffen sich halt Leute und man bekommt halt was.
Man bekommt halt einfach und dann ist man halt habender, ja, das kann schon durchaus sein.
Dann gibt es was Neues aus dem Hause Grayscale. Die haben sich jetzt überlegt, noch einen kleinen Mini-Spot-ETF zu basteln. Also es gibt den Antrag auch schon. Ich glaube, das ist sogar schon so weit, dass es jetzt vor der Genehmigung schon steht. Also ich glaube, die sind schon recht weit gewesen. Die haben quasi einen kleinen, ja, ein Spot-ETF beantragt bei der SEC. Im März war das, Mitte März, genau. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie weit die da jetzt sind mit dem Genehmigungsverfahren, aber das dürfte jetzt eigentlich nicht so der Akt sein, nachdem jetzt schon seit 3 Monaten 11 weitere Spot-ETFs ja schon laufen.
Ja, ein bisschen, also ich finde es irgendwie eine komische Vorgehensweise, ne? Erst bleibt man einfach eisenhart, obwohl man auch zum ETF konvertiert wurde, eisenhart auf seinen Fees oder besteht auf seine Fees und es gibt extreme Outflows, das heißt, die haben Kundengelder verloren in weiß ich nicht wie viel Milliarden Höhe. Dann fährt man irgendwie diese Schiene, also grundlegend schon smart, oder? Die Frage ist nur, warum das nicht direkt mit dem ersten Tag released, weil was sie jetzt machen, ist im Prinzip drauf hoffen, dass die Kunden, also ein großer Teil der Kunden ist schon gegangen, ne? Die werden auch nicht mehr zurückkommen, auch nicht in diesen Mini-ETF.
Das ist noch mit so einem Glas Freibier hinterherrufen, wenn die Leute aus deiner Kneipe rausgehen.
Ganz genau, weil du sie irgendwie verprellt hast mit irgendwas anderem, oder? Weil irgendwie einmal eine Fliege im Bier war und du wolltest kein neues bringen oder so.
Genau.
Und das heißt, die meisten haben sie jetzt verprellt. Der Rest, der noch weggehen würde, geht jetzt vielleicht in ihren Mini-ETF. Und dann ist es im Prinzip drauf hoffen, dass die meisten, die untätig bleiben, in dem ETF mit den hohen Gebühren irgendwie drin sitzen bleiben. Und das ist halt schon irgendwie meiner Meinung nach eine fragwürdige Vorgehensweise, vor allem, wenn der Markt so umkämpft ist, oder? Wo es jetzt nicht irgendwie, ich würde sagen, es hat sich noch nicht so etabliert, dass man sagt, wie, glaube ich, bei diesem GLD-Gold-ETF oder da gibt es irgendwie den größten ETF mit Abstand, so, sondern da ist ja der Markt schon noch umkämpft jetzt bei den Bitcoin-ETFs. Und dann sind das meiner Meinung nach einfach irgendwie, ja, da hat man nicht so sehr an die Zukunft gedacht, glaube ich, sondern eher, dass man jetzt noch 2-3 Jahre gut Gebühren mitnimmt. Aber ich glaube nicht, dass das Vorgehen zukunftsträchtig ist. So als Kunde würde ich mich halt spätestens dann, auch wenn ich nie mein Portfolio gucke, aber spätestens dann, wenn ich verstehe, was die da gemacht haben, würde ich mich ganz schön verarscht fühlen.
Mhm. Ja. Ja, also das hat man jetzt noch gar nicht erwähnt. Die haben der ETF soll mit einem, ja, Dumping, mit einer Dumpinggebühr quasi angeboten werden.
Ah ja, genau, sorry, hatte ich vergessen zu sagen, ja.
Ja, alles gut. Die wären dann quasi die günstigsten am Markt, wenn das alles so bleibt, wie es jetzt besteht. Also es gibt ja natürlich so auch Abstufungen, dass bei manchen, also der nächst teure, sage ich jetzt mal, wäre der von Franklin Templeton, die haben 0,19% und da gibt es, glaube ich, auch so Abstufungen, dass wenn du eine bestimmte Menge hast oder einen bestimmten Zeitraum, dann ändern sich auch die Verwaltungsgebühren. Ja, und ja, wie gesagt, die würden jetzt 0,15% dafür nehmen und das wäre natürlich eine deutlich andere Nummer, als sie für ihren umgewandelten Trust, ich glaube, da sind sie bei 1,5, ne? Ja.
Ja, ja. Also haben sie dann eigentlich gleichzeitig den günstigsten und den teuersten ETF?
Ja, genau. Genau.
Okay, ja. Whatever.
Ja. Genau, mittlerweile haben sie von ursprünglich mal 620.000 Bitcoin sind jetzt bei 304.000, ja, und nähern sich somit auch gleichzeitig dem Spot-ETF von BlackRock, dem IBIT, und weil die sind auch so irgendwie knapp unter 300.000 oder knapp über 300, ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall sind sie kurz davor, den Grayscale Trust zu überholen in der Menge an Bitcoin, ja. Und dann haben sie sich vielleicht gedacht, wir müssen irgendwas machen, um die zu halten. Ganz teuflichen Plan ausgeheckt.
Sind sie früh gewesen damit, auf jeden Fall.
Ja, aber es ist schon krass, ne? Also ich habe mir jetzt mal gesehen, der jetzt noch läuft, der Trust von dem mit den 304.000 Bitcoin da drin, da sind, die haben da 20 Milliarden Dollar Wert quasi drin gespeichert und die machen 300 Millionen Gewinn damit halt, ne? Also, ja. Ja, das klar. Ist natürlich, kann man schon mal machen.
Aber eben mit, also meiner Meinung nach als Bitcoiner würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein hohe Zeitpräferenz-Take, den sie aktuell da fahren.
Ja. Definitiv. Wie gesagt, die Zulassung, ich weiß gar nicht genau, was da jetzt ausgeschrieben wurde, wie lange es dauert oder wann das kommt, aber ja, dürfte nicht das Problem sein, denke ich. Dann hätten wir den 12. Spot ETF übrigens dann, ja, in der Reihe. Dann gab es richtig coole, interessante Neuigkeiten aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Was war da los? Das ist richtig taufrisch noch, ne? Das ist ja, ich glaube, die kam heute erst raus, die Meldung, ja.
Das ist wirklich eine richtig coole Sache. Und zwar ist da gerade im Gange, so wie ich es verstanden habe, die Vorbereitung zu einer Volksabstimmung darüber, ob die SNB, die Schweizer Nationalbank, Bitcoin als Asset, es geht glaube ich sogar erstmal nur darum, als Asset halten darf. Ne? Da soll irgendeine Beschreibung umgeändert werden, die glaube ich sagt, die SNB kann nach Belieben Gold halten als Asset und das soll irgendwie erweitert werden, um Gold und Bitcoin halten. Ob sie es dann machen, darum geht es, glaube ich, in der Initiative auch gar nicht, sondern es geht darum, dass diese Volksinitiative, / Volksabstimmung, erreichen will, dass rein legal gesehen die SNB das machen kann, darf und natürlich laut Bitcoinern auch sollte.
Genau. Da gab es von dem Präsidenten von Bitcoin Swiss, also ein Finanzdienstleister, der hatte wohl schon 2022 angesprochen oder empfohlen oder nahegelegt, dass die Bitcoin sich in ihren Tresor schließen sozusagen, in den imaginären. Und das kam jetzt halt natürlich nochmal hoch in dem Zusammenhang, weil hätten sie das damals auch getan, hätten sie tatsächlich jetzt, also der Vorschlag von ihm war, jeden Monat für 1 Milliarde Schweizer Franken Bitcoin zu kaufen, dann hätten sie quasi jetzt heute statt jetzt 964.000 Bitcoin, ja.
Ja, genau, nee, ich wollte nur ergänzen. Das hat er geschickt gemacht, ne? Da gibt's, das wissen viele nicht. Bei der SNB kann man ja Shareholder sein, ne, in der Schweiz. Und ich glaube, wenn man, ich glaube, ein Anteil ist, glaube ich, sogar relativ teuer, wenn man einen Anteil besitzt oder 5 Anteile oder so, dann kriegt man an jeder Versammlung jedes Jahr, kriegt man die Möglichkeit, kann man vorher anmelden, dass man was sagen möchte, sozusagen, ne? Also dass man was beizutragen hat. Und da gibt es so ein paar Schweizer Bitcoiner, die nutzen das. Die haben auch deswegen nur Aktienanteile dort. Und die nutzen das jedes Jahr. Und das haben die halt jetzt die letzten Jahre so gemacht, dass die dann immer vorrechnen. Ne? Wir haben euch dann und dann gesagt, ihr solltet irgendwie Bitcoin aufs Balance Sheet legen. Ich glaube sogar statt Euro-Anleihen, ja? Oder statt Euros halten. Und jetzt rechnen sie halt den ganzen Leuten jedes Jahr vor, was das bedeutet hätte. Oder? Und wir sind halt gerade jetzt in Zeiten, wo das, glaube ich, wirklich auch painful wird. Und wo es dann auch irgendwann peinlich wird, ne? Wenn man das irgendwie mehrere Jahre abgeschlagen hat, weil es ja wirklich auch nur im Verhältnis zur sonstigen Geld, was eine Zentralbank unter ihren Fittichen hat, halt um Peanuts geht, oder? Und trotzdem wäre es halt massiv.
Ja, klar. Und
das ist schon echt interessant. Da funktioniert die Schweiz wirklich noch recht cool. Da kann man halt dann eben einfach so eine Volksinitiative starten. Dann braucht man, korrigier mich, ich glaube 100.000 Unterschriften und dann wird das halt zu einem Volksentscheid gebracht. Ne? Das heißt, da wird dann wirklich von jedem Bürger gewählt, finde ich das gut oder finde ich das schlecht? Ja, und das ist schon super interessant und ich glaube auch ein sehr cooles, sehr wichtiges demokratisches Tool, ja, was das Ganze auch nochmal ein gutes Stück direkter macht. Ja. Und ich finde das einfach cool, gerade aus Deutschland, wo es gerade, ich würde mal sagen, jetzt nicht in eine so tolle Richtung geht, zu beobachten, dass dort wirklich irgendwie Bürgerinitiativen auch es zu was bringen, oder? Dass sich jetzt da ein paar Bitcoiner zusammentun und wenn die diese 100.000 Unterschriften kriegen, dann wird das halt zur Wahl gestellt und das ist schon irgendwie cool. Also so, ich will jetzt mal plakativ sagen, dass Aktivismus sich halt auch lohnen kann, oder?
Ja.
Dass es da immer noch schwierig ist, ein gesamtes Land irgendwie, wie soll ich sagen, genug zu bilden, dass sie da wirklich auch einen sinnvollen Take dazu haben und eine informierte Entscheidung treffen können. Das sei mal dahingestellt, keine Frage. Aber grundlegend ist schon cool, dass es die Möglichkeit irgendwie gibt, wenn man für irgendwas brennt, da zu versuchen, was zu bewegen.
Ja, und es wäre auch vom Geld her nicht wirklich ein großer Kraftakt für die, da die, ich glaube, mehrere mehrere hundert Milliarden Schweizer Franken generell als Reserve liegen haben. Also ne, die haben ihr eigenes Geld da halt irgendwo gebunkert. Und ja, hätten sie das umgewandelt in was noch ein bisschen mehr Wert hat als der Schweizer Franken, dann hätten sie schon gut profitiert. Also ich glaube, das wären jetzt aktuell rechnerisch schon 30 Milliarden Gewinn gewesen, den sie damit gemacht hätten. Also das wird sich bei einer Versammlung, da musst du erstmal ein paar gute Gegenargumente nochmal haben, wenn das jetzt über mehrere Jahre wirklich immer wieder kommt.
Ja, absolut. Also weißt du, vor allem das ist doch das, was ich vorher meinte mit dem Narrativshift, wenn es jetzt ETFs gibt und die Firmen, die das auf dem Balance Sheet haben, oder? Wir sind jetzt schon in der Zeit angekommen, wo du die nächsten Jahre, nehmen wir mal an, Preis-Performance ist weiterhin irgendwie nicht schlecht, da wirst du die nächsten Jahre, egal als ob als Zentralbank, die irgendwie Assets hält oder ob als irgendwie, weiß ich nicht, jemand, der Kundengelder anlegt, musst du fast schon dann verantworten, warum du halt nicht eine kleine Portfolio-Allokation in Bitcoin hast. Das sagt ja niemand, du sollst irgendwie deine Kundengelder zu 80% in Bitcoin reinjoloen, aber wieso sollst du nicht ein Prozent haben oder 0,1% oder so? Das musst du dann, irgendwann musst du es rechtfertigen. Und ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo das die nächsten Jahre kommt, dass du es rechtfertigen musst. Ne?
Mit zunehmender Inflation spätestens werden die Argumente dünner. Ne? Also
absolut, ja.
Ja. Ja, das ist ganz interessant.
Parallel zur Kaufkraft nehmen sie ab, die Argumente.
Ja, genau. Ja, die SNB, die Schweizer Nationalbank, die ist, das ist tatsächlich ein öffentliches Unternehmen, die gehört zu 55% den Kanton und den Kantonalbanken und der Rest ist in privater Hand. Das ist natürlich was ganz anderes als in Deutschland. Ja. Also der ein oder andere würde, glaube ich, hin und wieder auch gerne mal nach Frankfurt in diesen, wie heißt der Turm bei Herr der Ringe mit dem Auge?
Saurons Turm oder so irgendwas? Ich habe keine Ahnung, wie der Turm selber heißt.
Da einfach mal klopfen und einfach mal ein paar Vorschläge machen. Ja. Aber ja. Wobei es gab natürlich letztens auch, vor ein paar Monaten gab es ja bei Twitter dieses AMA mit der Schnabel, ne? Hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen.
Ja, ja, das war auch sehr
lustig. Das ist dann die Variante, wo dann der Bürger, der einfache Bürger mal sagen kann, was ihm auf der Seele liegt.
Oder welche Variante ich am liebsten habe, ist die, wenn die EZB selbst Posts absetzt und Community noted wird. Das ist ja das Großartigste überhaupt, ne? Wenn sie irgendwie sagen, der Bitcoin ist kein Geld wegen XY und darunter sind dann Community Notes, stopp, nein, das sind die Geldeigenschaften, das sind die Geldfunktionen und irgendwie
Bitcoin erfüllt
sie besser als der Euro. Also da hat es mich ja komplett.
Hier sind die Quellen, hier sind die Nachweise, bam.
Ja.
Mega
wirklich,
gut.
Wirklich sehr amüsant, ja.
Ja, das war super. Ja, mal schauen. Also das wäre natürlich richtig krass. Also wenn das wirklich jetzt auf fruchtbaren Boden fällt und tatsächlich die Nationalbank sich dazu entschließen sollte, dem da mal nachzugehen, das wird auf jeden Fall auch ein sehr starkes Argument dann auf Resteuropa und vor allen Dingen auch Deutschland irgendwie sich vielleicht mal ein bisschen zu bewegen. Ja, das ist auf jeden Fall bullig. Ja.
Es wäre halt, also ich weiß gar nicht, ob der Impact wirklich der Druck auf die Länder oder auf die EZB jetzt so, an sich so groß werden würde. Ich glaube eher, die würden es noch, und das wird sehr schlecht altern, die würden es noch eher so belächeln, ne? So nach dem Motto, warum spekulieren die jetzt hier in so einem volatilen Asset herum. Aber für die Geschichtsbücher ist es halt dann relativ interessant. Ne? Die Schweiz ist schon auch international gesehen immer noch so ein bisschen Finanzhochburg.
Genau, ich wollte gerade sagen, also wenn das natürlich jetzt ein Land wie die Schweiz macht, klar, es ist halt immer noch die Schweiz, sie sind eh außen vor und der EU ist es ja, die EU steht ja sowieso über allem, aber ich meine, die Schweiz sind halt ja genau weltweit die Finanzspezialisten und wenn die halt sich dazu entschließen, das zu machen, kann man ja auch so denken aus EU-Sicht, weiß nicht, die werden schon wissen, was sie tun. Ein paar Sachen kann man sich vielleicht mal abschauen von denen, gerade was Geld angeht.
Ja, was einige Sachen angeht. Ich meine, der Franken ist auch, wenn ich mich nicht irre, nach dem, also US-Dollar ist klar, weil Weltreservewährung, ne? Also da schaffst du es relativ einfach, auch Demand danach zu erzeugen. Aber der Franken ist die Währung nach dem US-Dollar, die im Verhältnis zum US-Dollar am besten ihren Wert behalten hat von allen Währungen auf der Welt. Ich hatte mal so einen Chart gesehen, ich glaube irgendwie versus US-Dollar gerechnet. Natürlich hat er auch Kaufkraftverluste, keine Frage, ne? Aber einfach im Verhältnis zum US-Dollar, glaube ich, immer noch 99% Werterhalt. Hm. Und da sind wir beim Euro und so weiter und so fort, bei ganz anderen Zahlen.
Ja, das ist schon und das für so einen kleinen Währungsraum spannend. Auch.
Ja. Also sie sind schon immer so, ich würde sie mal die Hartgeldfreunde nennen, die Schweizer. Das liegt da schon irgendwie im Blut, aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund, aber das liegt da schon irgendwie im Blut, dass man dass es klar ist, dass man da nicht mit Schulden um sich schmeißt und irgendwie alles Mögliche, was man braucht, gerade querfinanziert.
Ja. Ja, mich würde ja mal interessieren, wie Chakatrova es geschafft hat, die Initiative da auf die Beine zu stellen.
ganz einfach, ihm gehören die anderen 45% der SMB.
Ja. Ach, genau. Okay, mal schauen. Was haben wir denn da noch? Da sind wir, glaube ich, durch soweit.
Sieht so aus.
Habe ich noch irgendwas gehabt? Was, glaube ich. Ach, stimmt. Ja, für alle, die es auch noch nicht mitbekommen haben, die Blog-Trainer-Seite wurde komplett einmal durchgesaugt und feucht durchgewischt und komplett neu aufgesetzt. Sieht richtig, richtig cool aus. Also hat sich wirklich komplett verändert. Da wurde richtig viel Arbeit reingesteckt. Also hinter den Kulissen hat es wirklich, haben Köpfe geraucht und da gingen einige Stunden ins Land. Sieht richtig gut aus, müsst ihr euch mal angucken. Ist jetzt unter anderem halt auch die Podcasts sind auch verlinkt auf der Seite, das finde ich auch ganz cool. Und der Shop wurde auch komplett neu gemacht. Ja, gibt's auch jede Menge Kram. Ja, die ganzen tollen Bücher von, wie hieß dieser Verlag nochmal? Kennst du den?
Keine Ahnung, nein. Ja, Apricomedia, genau. Ja. Nee, also ich finde es auch richtig cool. Website echt gut geworden, sieht mobil auch wunderhübsch aus. Und eben, ich bin auch sehr froh und stolz, dass wir da zusammen mit Roman und Team jetzt auch einen Weg gefunden haben, dass die ganzen Bitcoin-Bücher, die wir vertreiben, auch bei denen verkauft werden, weil das ist halt meistens 1A Orange-Pilling-Material, machen wir uns nichts vor.
Ja, super. Ich finde es auch cool, wie immer hinter den Kulissen, wie die Bitcoin-Bubble immer so ein bisschen zusammenarbeitet und miteinander vernetzt ist und ja, ist immer ganz geil. Es ergänzt sich alles immer so ein bisschen.
Absolut, ja, sehe ich auch so. Das ist wirklich schön zu sehen und das ist in ganz, ganz vielen Bereichen, was das angeht, so, ne? Ob das irgendwie Leute sind, die Podcasts machen, die Medien machen, die irgendwelche Produkte haben, da gibt es schon extrem viel gutmütige Zusammenarbeit.
Da fällt mir gerade nämlich noch ein, hat mir jetzt gar nicht erwähnt, es gibt noch einen Artikel von Tristan, die Bitcoin-Geschichte. Das war jetzt im Zusammenhang mit dem Halving, da wird nochmal ein bisschen aufgegliedert, vom White Paper bis zum vierten Halving quasi. Da kann jeder nochmal reinschnuppern und nochmal schauen, was da genau los war mit Bitcoin und so, von Anfang bis jetzt. Kurz,
spannend.
Knackig. Ja.
Da muss ich auch mal reinschmökern.
Ja, gut zusammengefasst. Ja, okay. Lieber Feb, vielen, vielen Dank für deinen Support heute. Hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst.
Ja, danke auch. Vielen Dank für die Einladung. Es hat extrem viel Spaß gemacht.
Ja, cool. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns. Achso, Zitadelle spätestens sehen wir uns wahrscheinlich, ne?
Nee. Not this year, leider.
Oh, okay, Fettnäpfchen.
Halb so wild.
Okay, dann bei einem anderen, vielleicht in Prag.
Da ja. Sehen wir uns eventuell, das könnte sein. Prag freue ich mich auch extrem drauf, das könnte gut werden.
Ja, sehr gut. Okay, schön. Leute, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören und probiert euch gern mit Value for Value aus, wer es noch nicht gemacht hat. Ich habe ja jemand die Zahlen gesehen, die meisten hören das immer noch über Podcast-Player, die nichts mit 2.0 zu tun haben, also da kann nichts gestreamt werden. Nutzt Fountain zum Beispiel, ja, es gibt auch Breeze, aber ich finde Fountain dann ganz cool. Und ja.
Macht das auf jeden Fall. Das macht einen Riesenspaß, finde ich.
Ja, genau. Das macht Spaß, Satz rüberzuschieben. Das ist richtig cool. Okay, dann macht's gut. Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ja, hallo. Ich wollte mal sagen, Füchse sind gar keine Rudeltiere.